Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Nur damit ihr weißt, ich spreche fast ausschließlich nur Deutsch mit meinem Papa. Also manchmal werde ich ein bisschen nervös. Also nur damit ihr wisst, falls meine Daddy das irgendwie nicht so gut hinkriegt.
Ist die süß oder was? Lernt ihr heute kennen. Meine lieben Lieblingshörer der besten, erfolgreichsten, größten und, habe ich schon besten gesagt, Radio-Filmsendung. Ich will nicht übertreiben, der Welt. Zazie Beetz heißt die Frau. Kennt ihr vermutlich noch nicht besonders gut, obwohl viele von euch sie schon gesehen haben. Und zwar in Deadpool 2. Da spielt sie Domino an der Seite von Ryan Reynolds. Stichwort Superkraft, Glück haben. Tolle Frau, freut euch drauf. Bleibe beim Thema. Anna Wollner kommt nämlich heute auch noch rein und bringt uns die Mädels-Gauner-Bande aus Ocean's 8 mit. Also jetzt nicht die ganze Bande. Also genau genommen keine der Damen, aber wir quatschen über Sinn und oder Unsinn von Gender Adaptations wie in diesem Fall. Außerdem neu im Kino ist das Melodram Am Strand mit Saoirse Ronan. Da gucken wir rein, genau wie in die zweite Staffel von Marvels Serien-Superheld Luke Cage. Startet am Freitag bei uns. What else? Ach so, klar. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Nur damit ihr weißt, ich spreche fast ausschließlich nur Deutsch mit meinem Papa. Also manchmal werde ich ein bisschen nervös. Also nur damit ihr wisst, falls meine Daddy das irgendwie nicht so gut hinkriegt.
Das war die wirklich sehr rührende Begrüßung von Zazie Beetz bei unserem Interviewtreffen kürzlich. 27 ist sie und bisher als Schauspielerin wirklich eher unbekannt gewesen. Spielt seit 2016 in der Fernsehserie Atlanta mit, die läuft auf Fox. Und sie hatte letztes Jahr eine kleine Rolle im Film Geostorm. Und der war ja eher, naja, ich sag mal so. Heute wird Zazie Beetz froh sein, dass es nur eine kleine Rolle war. Das war's dann aber auch bisher. Völlig anders geht sie allerdings seit 4 Wochen mit ihrem aktuellen Film. Satte 2 Millionen von euch waren da schon drin, allein in Deutschland. Deadpool 2. Da drin spielt sie die Superheldin Domino, deren Superkraft darin besteht, Glück zu haben. Heißt also bei Deadpool, allen fliegt alles permanent um die Ohren und an ihr fliegt alles vorbei. Das Besondere an Zazie ist, sie teilt sich eine Eigenschaft mit Superstars wie Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender und Kirsten Dunst. Sie hat ein deutsches Elternteil. Bei ihr, wie bei Michael Fassbender und Kirsten Dunst, ist es der Vater. Der große Unterschied zu den beiden Superstars ist allerdings, während die höchstens noch 1 oder 2 Brocken Deutsch können, spricht sie fließend Deutsch. Obwohl sie schon als gebürtige Berlinerin mit gerade 1 Jahr in die USA umgezogen ist. Dass ihre Kollegen das irgendwie dann in der Familie offenbar gar nicht kultiviert haben über die Jahre und die Sprache wieder verlernt haben, findet sie allerdings merkwürdig.
Ich finde das eigentlich auch so ein bisschen verdutzend, wenn so etwas passiert. Ich muss aber sagen, von meiner Baby halt. Ich meine, mein Papa hat immer Deutsch mit mir gesprochen. Das war halt, meine Mama war Englisch und mein Papa war Deutsch. Ich habe halt viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht, ne, und die können überhaupt kein Englisch. Ne? Und ich war dann im Sommer immer hier so zwischen Juni und August so anstatt Ferienlager und war dann auch halt alleine halt mit Oma und Opa und das war halt die Sprache. Ne? Und ich weiß nicht, ich bin halt mit Kika auch aufgewachsen, ne? Und ich habe mich auch... ich weiß nicht, mein Opa macht immer Spätzle und das schmeckt immer ganz gut. Wir sind dann immer ins Allgäu gefahren, da haben wir so ein Ferienhaus und da, ja, grüß Gott und wie auch immer. Und also das wurde so richtig anforciert, ne? Ich hatte keine andere Wahl. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar.
Mega sympathisch und wirklich hammergutes und auch heute noch beinahe akzentfreies Deutsch. Ja, warum? Weil Papa Beetz auch in den USA immer schön weiter mit seiner Tochter Deutsch gesprochen hat und Oma und Opa in Berlin überhaupt gar kein Englisch können. Und die beiden hat sie natürlich auch jetzt gleich wieder besucht, als sie hier in der Hauptstadt war. Das also die eine Konstante in ihrem Leben, echte Zweisprachigkeit also, was komplett neu ist. Seit 2 Millionen Fans, wie gesagt, allein in Deutschland, weltweit waren es mittlerweile 10 Millionen, sie gesehen haben. Plötzlicher Fame und wie man eigentlich damit genau umgeht.
So in den letzten paar Wochen, ich und mein Freund reden sehr viel darüber, halt wie das sich alles ändern wird, ne? Und halt vom privaten Leben, was halt nicht mehr so privat ist. Ich wusste, dass so etwas mir entgegenkommen würde halt, auch wenn ich mich halt in diese Industrie halt reinsetze, dann wird das ein Teil davon sein. Aber es ist auch es ist sehr surreal, also man kann sich das alles gar nicht vorstellen, bis das einem passiert, ne? Und es ist schon ein bisschen komisch.
Surreal und komisch kann ich mir sehr gut vorstellen. Sazi Beetz hat mir erzählt, für sie ist diese ganze Rampenlichtnummer aber vor allem deshalb hier so strange.
Ich finde auch, ich bin halt sehr selbstkritisch damit. Also ich habe jetzt auch neulich diesen Deadpool-Film gesehen und ich meine, der Film ist ganz toll und lustig, aber für mich selber denke ich, ach du Scheiße, ich hätte das machen sollen. Vielleicht ist das, ich glaube, das geht auch jedem so, ich glaube, an der Arbeit, ne? Aber alle sehen meine Arbeit. Und das ist dann so ein bisschen, man macht halt das Beste, was man machen kann und so ist es. Aber halt, ich weiß nicht, manchmal streiten ich und mein Freund dann auf der Straße und dann kommt jemand trotzdem, hey, können wir mal schnell ein Bild machen und so. Das ist halt ein bisschen komisch. Aber das kommt halt alles dazu.
Genau wie völlig ungewohnter und manchmal auch regelrecht unangenehmer Luxus.
Dieser ganze Trip wird jetzt finanziert. Ich habe keinen Pfennig hier ausgegeben. Ich kann überall was essen. Das ist auch ganz toll, ne? Und also für mich mein Papa ist Tischler. Also der hat seine Abitur in der Nachtschule halt gemacht. Abitur ist das Highschool. Mhm. Ja, ne? Er hat seine Abitur. Also der hat so Abitur-Equivalent. Halt meine Mama, also ich bin halt ganz normal halt aufgewachsen, ne? Und jetzt auch mit, ich weiß nicht, mit Geld und was ist wichtig, was ist unwichtig und um Gottes Willen und bloß nicht das auf Instagram und und Kotz und ich weiß nicht, das ist einfach jetzt viel mehr Stimmen, ne? Und man muss halt immer noch, ja, ich habe meine Mama, ich habe meinen Papa, Oma und Opa, mein Freund, diese Freundin und man muss das halt ein bisschen kleiner, halt sehr mit Intention klein halten, finde ich.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Sympathisch. Und zwar echt volle Kanne. Habt ihr vielleicht noch gar nicht gewusst, dass Sazi Beetz, die Neue aus dem Deadpool-Universum, so irre gut Deutsch spricht. Wir sehen sie wieder als Domino, spätestens dann im Ensemblefilm X-Force. Damit soll es ja weitergehen, jetzt nach Deadpool 2. Und wir drücken ihr natürlich alle die Daumen für eine tolle, große Karriere. Tolle, große Frau ist sie schon.
Deutschlandfunk Nova.
Also geht nach Hause, ordnet eure Angelegenheiten, denn morgen fangen wir damit an, einen der größten Juwelenraube der Geschichte durchzuziehen.
So sieht's mal aus. Brad Pitt, George Clooney und Matt Damon waren gestern. Ab dieser Woche sind Sandra Bullock, Kate Blanchett, Rihanna und Anne Hathaway als Meisterdiebinnen im Kino unterwegs. Anna Wollner.
Tom Westerholt.
Tag.
Hallo.
Hör mal, die Herren überfallen bzw. überfielen ein Casino, die Frauen offensichtlich irgend so eine Gala im New Yorker Met. Ich will da jetzt gar nicht lästerlich von zeitgemäßer Trendadaption oder noch ein bisschen fieser von Gender Copy and Paste reden.
Gender Swapping kann man es auch nennen.
Gender Swapping, genau. Denn du sollst uns ja jetzt erzählen, ob dieser Versuch, einen weiblichen Gangsterfilm zu machen, funktioniert oder nicht.
Also, fangen wir mal vorne an, ja? Oder mitten im Film. Denn da sagt Sandra Bullock einen wunderbaren Satz. Somewhere out there, there's an 8-year-old girl in bed dreaming of being a criminal. We do this for her. Also übersetzt, irgendwo da draußen ist ein 8-jähriges Mädchen, das davon träumt, eine Kriminelle zu werden. Und für die machen wir das hier. Das ist jetzt, so doof es klingt, ein Versprechen, was ja erstmal wunderbar ist, das der Film aber leider nicht hält. Denn in dem Film von Gary Ross, Achtung, ein Mann, will alles perfekt sein und natürlich auch perfekt aussehen.
Sobald Daphne unwissentlich an Bord ist, holen wir das Collier aus dem Tresor von Cartier, hacken das Sicherheitssystem und infiltrieren die Gala. Man sagt, die exklusivste...
Die mit Abstand exklusivste.
Die mit Abstand exklusivste Partyeinladung in Amerika. Also geht nach Hause, ordnet eure Angelegenheiten, denn morgen fangen wir damit an, einen der größten Juwelenraube der Geschichte durchzuziehen.
Was dann folgt, hat nichts Schmutziges, nichts Raues, nichts Überraschendes mehr, absolut keine Nostalgie, die der Film von 2001 als Remake des 1960er Films mit Frank Sinatra und Dean Martin ja noch hatte. Der Film hat eine Eröffnungssequenz mit Sandra Bullock, wie sie aus dem Knast auscheckt und ins beste Hotel der Stadt eincheckt, ohne einen Dollar zu bezahlen. Das verspricht dann ein Tempo, Tempo, was der Film nicht halten kann, denn danach geht's rapide in eine Richtung, nämlich bergab.
Aber woran liegt das jetzt? Also sicherlich nicht nur daran, dass es jetzt alles Frauen sind.
Nee, überhaupt nicht. Aber dieser Film, der hat eigentlich so eine schwierige Prämisse. Auf der einen Seite will er natürlich was Eigenes schaffen, was Neues und bedient sich aber auf der anderen Seite, und das ist der Haken an der Sache, einer Vorlage, die es schon dreimal gab, mit Männern.
Ja.
Natürlich ist das Heist-Movie-Genre erstmal per se genderneutral, aber eben, wenn wir mal in die Filmgeschichte gucken, zu 99,9% in der Vergangenheit männlich geprägt. Und das Problem, was dieser Film jetzt hier hat, die Frauen sind eigentlich alle eigenständige Figuren, aber sie lösen sich nicht von den alten Filmen. Debbie, gespielt von Sandra Bullock, ist dann eben doch in Anführungsstrichen nur die kleine Schwester von Danny Ocean, der ja damals von George Clooney gespielt wurde. Und der Geist von ihm, der schwebt auch über dem ganzen Film. Den Raub, den sie initiiert, den macht sie nicht des Geldes wegen, sondern um sich an ihrem Ex-Freund zu rechnen. Mhm. Tada, schon wieder ein Mann. Mhm. Und dann am Ende hebelt sie das Ganze auch noch aus mit keine Männer im Team, indem es einem Gastauftritt gibt aus den alten Filmen, also einen männlichen, ohne den das alles nicht geklappt hätte, und damit betrügt sie nicht nur sich, sondern eigentlich den ganzen Film.
Nun sind es ja auch hier nur 8 Frauen statt 11. Darauf kann man kommen, wenn man die Titel der Filme mal miteinander vergleicht. Hat es jetzt für mehr Diebinnen nicht gereicht?
Also, man weiß es nicht. Cate Blanchett selbst hat so verschmitzt vermutet, dass eben nicht mehr als 8 Frauen gleichzeitig in Hollywood arbeiten dürfen, deswegen sind es nur 8. Eine andere Erklärung: während Männer $1 verdienen, verdienen Frauen ja nur 77 Cent. Und wenn man das jetzt multipliziert mit dem generellen Pay Gap, also dem Unterschied zwischen Gagen für Schauspieler und Gagen für Schauspielerinnen, landet man, wenn man Adam Riese bedient, bei 8. Das ist natürlich ein leicht ironischer Erklärungssatz, der für mich das Dilemma aber ganz gut auf den Punkt bringt.
Ja, man könnte auch sagen, bei 77 Cent gegen $1 hätten es nicht 11 Frauen, sondern weil sie nicht 14 oder so sein müssen. Aber sei dahingestellt, Ocean's 8 ist so oder so nicht der einzige Film mit diesem Ansatz. Girls' Night Out hatten wir so ein bisschen als Mädels-Hangover oder noch genauer eigentlich als Mädels Very Bad Things, da war es noch eine größere Kopie davon. Dazu hatten wir die Female Ghostbusters und seit dieser Woche auch Overboard. Es werden in den nächsten Monaten noch einige kommen. Warum jetzt überhaupt diese ganzen Filme mit geschlechtergedrehter Perspektive?
Weil Hollywood hier eine Kuh gefunden hat, die sich nochmal melken lässt, obwohl der Euter eigentlich leer ist, aber eben mit dem politisch korrekten Anstrich.
Leer und wund.
Leer und wund. Wir haben hier Frauen, ja, check. Passt super in die MeToo-Debatte, und wir haben einen sehr, sehr diversen Cast, also dieses Diverse Casting, was ja auch sehr, sehr wichtig und gut geworden ist. Ne? Mhm. Aber das ist hier so am Reißbrett entstanden. Mindy Kaling hat indische Wurzeln, Rihanna kommt, Überraschung, aus Barbados, die Mutter von Awkwafina, diesem YouTube-Star, der mitmischen darf, kommt aus Südkorea. Aber, und das ist jetzt eben der Haken an der Sache, es gibt dann jetzt zwar jede Menge Filme mit Frauen, aber eben nicht für oder von Frauen, mhm, sondern einfach mit einer aufgewärmten Geschichte, die einst eine männliche Perspektive hatte. Und diese Filme müssen die Fehler glattbügeln, die männerbasierten Filme damals noch gemacht haben, als da einfach keiner drauf geachtet hat. Den Sexismus ausbügeln, die ungleiche Geschlechterrepräsentation ausbügeln und. Und dabei gibt es dann aber auch noch den Druck, der Film muss eigentlich besser sein als der Vorgängerfilm, damit Männer da ja überhaupt reingehen. Der große Vorteil, den diese Filme jetzt haben, sie können natürlich ein bisschen mit den Klischees spielen. Das hat bisher einmal gut geklappt in Ghostbusters mit Chris Hemsworth als Sekretärin. Mhm. Der war ja nicht nur ein Eye-Candy für die Frauen, sondern hat auch als Spiegel der Geschlechterklischees funktioniert. Aber das ist auch das einzig positive Beispiel, das ich gefunden habe.
Viele dieser Filme, auch einige der gut gemachten, schmücken sich damit, All-Female zu sein, also wirklich vor wie auch hinter der Kamera. Wie viel All-Female steckt jetzt unterm Strich hier in Ocean's 8?
Wir haben den weiblichen Cast, also 8 Frauen, mhm, aber natürlich Regisseure. Gary Ross ist es bei Ocean's 8, Paul Feig war es bei Ghostbusters, wobei man bei Ocean's 8 jetzt auch sagen muss, sie hatten eine Drehbuchautorin. Es ist aber nicht nur dieser personelle Ansatz, sondern auch der von der Botschaft her. Und der funktioniert bei Ocean's 8 auch wieder nicht so richtig. Denn Frauen, die müssen immer gut sein, vor allem auch untereinander nett miteinander umgehen. Die Antagonisten sind dann, um den Feminismus nicht zu untergraben, männlich. Da gibt es in ein paar Wochen einen Film, bei dem es ganz gut funktioniert, nämlich Die Unglaublichen 2. Ist aber ein Animationsfilm. Und Filme bzw. Serien wie Bridesmaids, also Brautalarm oder Big Little Lies, die zeigen ja ganz gut, dass eben nicht immer der Antagonist auch männlich sein muss. Und ab dem Punkt werden Frauenfiguren auch interessant, weil sie eben viel, viel ambivalenter sind. Deswegen, wann versteht Hollywood das endlich? Frauen in den Hauptrollen ja, aber eben nicht Geschichten, die schon aus männlicher Perspektive 100-mal durchgelutscht worden sind. Frauen verdienen endlich eigene Geschichten in Hollywood.
Und die haben sie nicht gekriegt in Ocean's 8, sagt Anna Wollner. Vielen Dank für diesen sehr ausführlichen und sehr fundierten Verriss, der wieder mal zeigt, dass gut gemeint eben doch nicht das gleiche ist wie gut geworden.
Ich höre jetzt auch auf, über diesen Film abzuhalten.
Deutschlandfunk Nova.
Da Da bist du. Musstest du denn wirklich so weit laufen?
Ja.
Zurück zum Hotel sind es bestimmt 2 Meilen.
Ja, und ich musste einfach raus.
Hör mal, das ist lächerlich. Es war unfair von dir, einfach so wegzulaufen.
War es das?
Ja. Was glaubst du, wie unangenehm das war? Verdammt unangenehm sogar.
Ja.
Was meinst du mit ja?
Du weißt ganz genau, was ich meine. Es war sowas von widerlich.
Du hast keinen blassen Dunst, was es heißt, mit einem Mann zusammen zu sein, oder? Du hast überhaupt keine Ahnung davon, stimmt's?
Ein junges Paar. An einem langen, weiten, menschenleeren Strand. Es ist Anfang der 60er Jahre. Die beiden sind seit kurzem verheiratet. Seit sehr kurzem. Seit 6 Stunden. Ihre Hochzeitsreise hat gerade erst begonnen. Sie waren kurz vorher auf ihrem Hotelzimmer angekommen, hatten Dinner for two und dann stand dieser ganz besondere Moment an. Also quasi die Hochzeitsnacht. Anfang der 60er deutlich aufregender, als das heute der Fall ist. In vielen Fällen damals wirklich völliges, sorry Frau Bundeskanzlerin, Neuland. So auch für diese zwei. Für Florence aus bestem Londoner Hause und für ihren aus eher einfacheren Verhältnissen stammenden frisch angetrauten Edward. Von diesem ersten Versuch eines Ehevollzugs sehen wir in dem Zimmer irgendwie nur so Rudimente. Von Leidenschaft ist da wenig zu erkennen, eher totales Unbeholfensein und von der Leinwand herunter richtig spürbarer Stress hoch 10. Florence rennt plötzlich aus dem Zimmer runter zum Strand, Edward ihr kurz später hinterher und dann folgt dieser Streit, den ihr gerade eben gehört habt. Von dort geht's in diesem Film, der nämlich genauso heißt, und zwar am Strand, schrittweise zurück in der recht kurzen Beziehungsvergangenheit der beiden. Denn so lange waren die zwei vor der Hochzeit jetzt nicht zusammen. Auch das Anfang der 60er nicht ungewöhnlich. Also wollte man gerne ein Paar sein und auch zusammen, dann musste man schon am besten irgendwie auch zügig heiraten. Erst recht in britischen Aristokratenkreisen. Das Besondere ist, in diesen Rückblicken auf die Zeit vor der Hochzeit und dieser Hochzeitsnacht sind die beiden sehr liebenswert, sehr locker, sehr witzig miteinander. Der gemeinsame Humor ist genauso elementar wie die Liebe zur Musik. Florence, gespielt von Saoirse Ronan, ist eine sehr begabte Violinistin und Klassikfan. Edward, gespielt von Billy Howell, ist eher Fan der neuen Beatmusik.
Es stört mich übrigens gar nicht, wenn du diesen Hank hören willst. Oder was, Elvis?
Chuck Berry. Schon gut. Das war schon das Ende.
Ich habe nichts dagegen. Ich finde, er klingt ziemlich...
Ziemlich was?
Nun ja, irgendwie fröhlich.
Chuck Berry. Was noch?
Naja, einfach flott.
Florence, du bist wirklich die spießigste Person der ganzen westlichen Hemisphäre.
Aber du liebst mich.
Deswegen liebe ich dich.
Die spannende Frage des Films ist, was passiert zwischen Händchenhalten und zarten Picknickküssen, immer begleitet von funkensprühenden Wortschlagabtauschen und dieser gerade erst begonnenen Ehe und diesem gescheiterten ersten Bettversuch. Wenn ihr das rauskriegen wollt, dann geht ihr ab Donnerstag in Am Strand und stellt euch bitte auf einen Film ein, der so ein bisschen die Neuentdeckung der Langsamkeit im Kino ist. Eine Erzählstruktur tatsächlich so eben wie das Meer, an dem die beiden da stehen und streiten. Der Film verträgt diese Langsamkeit aber wirklich sehr gut und außerdem ist die Beantwortung der Frage gegen Ende des Films wirklich lohnend und die beiden Hauptdarsteller sind wirklich super toll, vor allem Saoirse Ronan, die ihr hoffentlich mittlerweile auch in Lady Bird gesehen habt. Es ist ein tolles, wenn auch teilweise sehr elegisches Melodram. Wenn ihr sowas abkönnt, grundsätzlich, dann geht da ruhig mal rein.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Doch nochmal Neues vom Wichser? Lange Zeit sah es so aus, als würde man zwar irgendwie gerne noch einen dritten Kinofilm der Edgar-Wallace-Parodien rausbringen, es aber aufgrund fehlender Finanzierung oder fehlender Motivation wichtiger Charaktere einfach nicht schaffen. Jetzt ein ganz neuer Plan. Ein Wichser in Serie. Ab dem 20. Juni werden die ersten beiden Filme der Wichser und Neues vom Wichser von 2004 und 2007 bei Netflix zu sehen sein. Wenn die dort ähnlich gut laufen wie bisher bei nahezu jeder Wiederholung im Nachtprogramm der Privaten, dann soll Wixer Mastermind Oliver Kalkofe wohl seine Pläne zu einer Serienadaption aus der Schublade holen dürfen. Wix-Files heißen die, eine Fortführung der 60er Jahre Edgar Wallace Krimisatire in einzelnen Folgen. Auch einige alte Weggefährten wie Oliver Welke, Christoph Maria Herbst und Christian Tramitz wären dann wohl dabei. Nur einer würde leider nach wie vor fehlen, Bastian Pastewka. Der hatte wohl schon in Bezug auf einen dritten Kinofilm gesagt, auf den Wix habe er keine Lust mehr. And the Joker is Robert De Niro. Ja gut, nein, war irreführend, gebe ich zu. Robert De Niro soll nicht den Joker in dessen geplanter DC-Origin-Story spielen, sondern wohl immer noch Joaquin Phoenix, so der Plan. Aber in eben genau diesem Film könnte Robert De Niro zum Joker für die Macher werden. Da man schließlich parallel in Sachen Suicide Squad auch immer noch Jared Leto als Joker am Start hat, muss sich dieser andere Joker-Film vom üblichen DC-Universe abheben. Und das versucht man nun offenbar mit Weltklasse-Stars und Oscar-Gewinnern wie Phoenix als Titelfigur und Robert De Niro in einer wichtigen Nebenrolle, wie es aktuell heißt. Er soll demnach einen weißen Mann im Alter zwischen 65 und 75 spielen, der eine wichtige Rolle im Leben des Jokers hat. Lustig wär's, wenn er einfach nur den ganzen Film über den amerikanischen Präsidenten beleidigen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Unklar bleibt uns allen weiterhin, wo genau DC mit seinen diversen, undurchsichtigen Comic-Adaptionsebenen hin will. Wir versuchen dran zu bleiben. Ballermann in München. Hofbräuhaus war gestern, ab jetzt wird zurückgeschossen in der bayerischen Hauptstadt. Daniel Radcliffe, wir sagen hier nicht mehr der Harry Potter Star, wie lange sollen wir das denn noch sagen? Hogwarts ist 1000 Jahre her, das hört jetzt auf. So, Daniel Radcliffe, der Star aus den Filmen, in denen Emma Watson Hermine Granger gespielt hat, dreht in München einen Film. Ganz Akimbo heißt er. Drehstart war jetzt am Wochenende und die Story klingt recht abenteuerlich. Radcliffe spielt darin einen Typen, der sich im Darknet auf ein gefährliches Spiel einlässt. Er wird gezwungen, gegen andere Mitspieler in einer Art Shooter auf Leben und Tod mitzuspielen. Also als menschliche Spielfiguren in einem Game, das am Ende nur ein Spieler überlebt, der nicht erschossen wurde. Bitte? Ihr findet, das klingt wie eine Mischung aus die Tribute von Panem und Nerf? Das finden wir auch und warten daher mal ab, wer in Münchens ganz Akimbo wem am Ende ein Avada Kedavra ins Ohr haut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Yo, ich bin Luke Cage. Ihr wollt mich testen? Ihr wisst, wo ihr mich findet.
Alles drauf.
Bitte was? Moment mal. Hab ich da gerade einen Ansatz von Sarkasmus oder gar sowas in der Art wie Selbstironie in einer Marvel-Serie gehört? Hören wir mal kurz weiter rein in diese Szene aus der zweiten Staffel von Luke Cage.
Alle reden sie über Luke Cage, als wäre er Jesus, den kugelsicheren Schwarzen. Für die knallharten Typen ist er das Schreckgespenst ihrer Albträume. Echt jetzt?
Wir müssen es wenigstens versuchen.
Scheint ganz so zu sein. Ganz offensichtlich hat man in Marvels Serienschmiede erkannt, was die Filmabteilung schon seit Jahren weiß und großzügig anwendet. Superhelden kommen einfach noch cooler rüber, wenn sie über sich selbst lachen können. Die Avengers, vor allem die Guardians of the Galaxy, Ant-Man und Deadpool in ihren Solo-Auftritten. Superhelden-Humor ist die beste Superhelden-Power. Nur in den Marvel-Serien bei Netflix, da haben sie das bisher aber wirklich sowas von vollständig ignoriert, oder? Ich meine, Daredevil war so lustig wie eine unangekündigte Mathearbeit. Jessica Jones in etwa so witzig wie ein vergessener Hochzeitstag. Ein vergessener erster Hochzeitstag. Und auch Luke Cages erste Staffel war ungefähr so zum Brüllen wie ein offener Schienbeinbruch am ersten Urlaubstag. Bier ernst. Allesamt. Wirklich. Was diesen Freitag kommt, ist die zweite Staffel von Luke Cage und siehe da, nach allem, was ich bisher vorab sehen konnte, und das war jetzt wie immer nicht so besonders viel, scheinen sie da aber echt mal an der Humorschraube gedreht zu haben. Luke Cage ist zwar auch weiter der schwarze Superheld Harlems mit den übernatürlichen Kräften und der unzerstörbaren Haut, aber er dreht, wie in dieser Szene eben gerade, einen echt albern lustigen Superhelden-Werbefilm, weil sein Ruf gerade mal nicht der beste ist. Da versucht man man sich um Reputation und er lässt sich sogar auf sowas Ähnliches wie unterhaltsame Wortgefechte mit angehenden Superhelden-Auszubildenden ein.
Damit das klar ist, ich brauche echt keine Sidekick.
Vielleicht bist du ja mein Sidekick.
Wohl kaum. Das ist meine Show.
Ja, das geht schon durchaus so in Richtung Comedy, auch wenn es selbstverständlich jetzt ebenfalls nicht an neuen Gefahren in Staffel 2 und auch nicht an einem neuen Superbösewicht fehlt. Also nach dem, was ich gesehen habe, könnte es durchaus mal unterhaltsamer bei Marvels Serien werden. Kann aber auch sein, dass nach 2, 3 Folgen auch schon wieder Schluss mit lustig ist. Sind wir ja oftmals in letzter Zeit reingefallen, weil die ersten paar Folgen ganz gut waren. Danach ist es dann doch ziemlich abgekackt. Müssen wir mal sehen. Freitag geht's weiter mit Luke Cage Staffel 2. Das ist übrigens 4 Tage vor dem nächsten Dienstag. Da geht's dann wieder weiter mit eine Stunde Film. Für heute sage ich aber erstmal herzlichen Dank für eure Ohren. Nächste Woche spreche ich da gerne wieder irgendeinen neuen Unfug rein. Lasst es euch bis dahin bitte sehr gut gehen. Mit freundlichen Grüßen, Tom Westerholt mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.